NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juli 1015. Der Todestag des russischen Herrschers und Heiligen Wladimirs des Ersten.
Wladimir Putin ist ein frommer Mann. Jedenfalls möchte er so wirken. Deshalb erzählt er gern, wie stolz er auf seinen Vornamen ist, den die Russen übrigens wie Wladimir aussprechen. Der Name erinnert an den heiligen Wladimir, der die Russen zum orthodoxen Christentum bekehrte. Das geschah vor mehr als 1000 Jahren und hat lange Zeit kaum jemanden interessiert. Aber heute ist diese Geschichte wieder gefragt, denn die Taufe der Russen gilt vielen auch als Geburtsstunde des russischen Staates. Und dass der heilige Wladimir Großfürst von Kiew gewesen ist, passt dem russischen Präsidenten heute besonders gut ins Konzept. Und er betont häufig:
In Kiew stand die Wiege des zukünftigen riesigen russischen Staates.
Wo aber der heilige Wladimir selbst getauft wurde, weiß niemand ganz genau, sagt der Slawist Dietgar Langer.
Das ist umstritten. Man nimmt ein, dass er sich in Cherson taufen lassen, aber wenn man die Symbolik des Mittelalters nimmt, vielleicht selbst in Dnjepr oder in Kiew, aber das kann man noch nicht so genau sagen.
Vieles spricht für die antike Stadt Cherson auf der Krim, nahe Sebastopol. Dort gibt es auch eine Wladimir-Kathedrale. Erbaut wurde sie zwar erst 1892, aber Putin ist überzeugt, der heilige Wladimir wurde auf der Krim getauft. Deshalb verkündete der russische Präsident vor einem Jahr:
Die Krim hat für Russen eine sakrale Bedeutung, wie der Tempelberg in Jerusalem für Muslime und Juden. Wegen der Taufe des Fürsten Wladimirs ist die Halbinsel strategisch wichtig, denn genau dort befindet sich die geistige Quelle der vielfältigen, doch einheitlichen russischen Nation und des zentralisierten russischen Staates.
So leicht können Politiker 1000 Jahre Geschichte überbrücken, wenn sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Armer Wladimir, möchte man sagen, benutzt für die durchsichtige Strategie eines ehrgeizigen Präsidenten. Armer Wladimir, wer weiß, ob ihn das überhaupt gestört hätte. Auch wenn nur wenig über Wladimirs Persönlichkeit bekannt ist, so viel ist klar, heilig war er nicht. Wann er geboren wurde und wie es ihm als Kind ergangen ist, davon erfahren wir fast nichts. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben die Menschen des Mittelalters der Kindheit keine Bedeutung für die Entwicklung eines Menschen zugemessen. Über Wladimir heißt es daher nur ganz lapidar:
Geboren als Ruhmreicher von Ruhmreichen, als Edler von Edlen, wuchs Wladimir auf, erstarkte von Kindesbeinen an, nahm zu an Kraft, schritt fort in Mannhaftigkeit und Verstand, wurde Alleinherrscher seines Landes.
Der andere Grund liegt in der Natur der Texte.
Die russische Überlieferung ist anders als in Westeuropa. Da sind keine Annalen in diesem Sinne, sondern so Erzählungen, aber mit einem historischen Kern.
Je blumiger die Berichte, desto geringer oft die Glaubwürdigkeit. Aber ein bisschen Wahrheit steckt in jeder Anekdote. Wladimir war zwar kein Edler von Edlen, sondern das uneheliche Kind einer Haushälterin. Immerhin diente diese Haushälterin dem Großfürsten von Kiew, und der war auch sein Vater, Svjatoslav I. Er teilte das Reich unter seinen beiden legitimen Söhnen auf, Jaropolk I. und Oleg. Wladimirs Stunde schlug, als Gesandte aus Nowgorod sich einen neuen Herrscher wünschten.
Und die Nowgoroder sprachen zu Svjatoslav: Gib uns Wladimir. Der sagte zu ihnen: Da habt ihr ihn. Und die Nowgoroder nahmen Wladimir zu sich.
3 Wochen brauchten der 14-jährige Wladimir und sein Gefolge für die Reise in das 1000 Kilometer entfernte Teilreich. Dort regierte er 7 Jahre lang. Dann wurde sein Vater im Frühling 972 erschlagen. Unter den Erben entbrannte ein Machtkampf. Jaropolk I. erschlug seinen Bruder Oleg und Wladimir tötete Jaropolk.
Mit frischen nordmännischen Truppen hat er seinen Bruder beseitigt, was ihn dann nachher noch anhaften wird, sein ganzes Leben. Und er übernimmt dann die Macht in Kiew, so um 980 rum, und ist der Großfürst von Kiew.
Nun braucht er nicht mehr zu fürchten, als Heiratskandidat ausgelacht zu werden. Denn schon die erste Prinzessin, um die er warb, Rogneda, hatte ein paar Jahre zuvor erklärt,
einer Sklavin Sohn will ich nicht den Schuhriemen lösen.
Da sammelte Wladimir ein großes Heer, tötete ihren Vater und seine beiden Söhne und Rogneda nahm er zum Weibe.
Die Familie der zweiten Frau Wladimirs verspottete seinen Glauben.
Wladimir sandte seinen Mann zum König von Cherson, um dessen Tochter zu freien. Der König von Cherson aber verlachte ihn. Was falle dem Heiden ein? Da zog Wladimir gegen ihn. Der König und die Königin wurden gefangen genommen. Die Tochter aber nahm er zu sich ins Zelt.
Nicht alle Details sind der wilden Fantasie eines Chronisten entsprungen. Der arabische Kaufmann Ibn Fadlan, der Wladimirs Hof in Kiew besuchte, beschrieb die Verhältnisse ohne Groll und daher ziemlich verlässlich.
Es ist ein Brauch des Großfürsten, dass sich bei ihm in seinem Palast 400 Männer von den Helden seines Gefolges und seiner Vertrauten befinden. Jeder von ihnen hat ein Mädchen, welches ihn bedient, seinen Kopf wäscht, ihm bereitstellt, was er isst und trinkt. Und noch ein anderes Mädchen, das er für seinen Beischlaf hält. Diese 400 Männer sitzen unter seinem Thron. Und sein Thron ist groß und mit schönen Edelsteinen geschmückt. Beim Großfürsten auf dem Hochsitz sind 40 Mädchen, die für sein Bett bestimmt sind. Er begattet zuweilen eins der Mädchen und steigt dabei von seinem Thron nicht herunter. Will er seine Notdurft befriedigen, so tut er es in einem Becken. Wenn er ausreitet, so führen sie sein Pferd an den Thron heran, von wo aus er es besteigt.
Wladimir war ein kluger Politiker, sicherte seine Gebiete und schloss Bündnisse. Ihm war auch klar, dass sein heidnischer Glaube ihn isolierte. Noch betete er zu Perun, dem höchsten slawischen Gott, dem Herrn über Donner und Blitz.
Von außen sind seine Nachbarstaaten, fast alle bis auf Litauen, alle schon christianisiert worden, Polen, dann Ungarn, Bulgarien und Byzanz natürlich, das große Vorbild. So dass er, wenn er im Stadtkonzert da in der europäischen Politik eine große Rolle spielen will, so muss er sich dem Christentum hinwenden. Die Nestorchronik berichtet uns, dass Wladimir sich sehr intensiv beschäftigt hatte, welche Religion er annimmt.
Zur Auswahl standen der Islam, das Judentum, das Römische und das orthodoxe Christentum. Wladimir nahm sich Zeit und lud Vertreter aller vier Religionen an seinen Hof.
Und Wladimir fragte, wie ist euer Glaube? Sie antworteten, wir glauben an Gott. Mohammed aber lehrt uns, das männliche Glied zu beschneiden, kein Schweinefleisch zu essen, keinen Wein zu trinken. Nach dem Tod, sagt er, kann man mit den Frauen der Sinneslust frönen. Mohammed wird jedem 70 schöne Frauen geben. Wladimir hörte genüsslich zu, denn er liebte ja selbst die Frauen. Doch die Beschneidung gefiel ihm nicht. Und der Verzicht aufs Trinken behagte ihm ganz und gar nicht. Und er sagte, den Russen ist das Trinken eine Lust. Ohne das können wir nicht sein.
Bei den Römern findet er, dass sie ein ungesäuertes Brot zu sich nehmen und das findet er auch nicht so gut. Überall hat er was auszusetzen.
Er fragte die Juden, wie ist euer Gesetz? Wo ist euer Land? Sie sprachen, in Jerusalem. Gott erzürnte sich über unsere Väter und verstreute uns über die Länder unserer Sünden wegen. Und unser Land ward den Christen übergeben. Da sagte er, so wollt ihr also andere belehren, selber aber seid ihr von Gott verworfen und zerstreut?
Aber die Griechen schicken einen Philosophen. Nun ist er überzeugt, dass er von Byzanz die Religion einnimmt. Nun sendet er aber noch seine Gefolgsleute zu diesen einzelnen Religionen, um da sich über den Ritus zu orientieren. Sie kommen auch zurück und berichten, dass sie bei den Byzantinen, also in Konstantinopel, waren sie wie im Himmel.
Man führte uns dorthin, wo sie ihrem Gott dienen. Wir wussten nicht, ob wir im Himmel waren, denn auf der Erde gibt es keinen solchen Anblick, auch nicht eine derartige Pracht. Wir sind außerstande, darüber zu berichten. Wir wissen nur, dass Gott wahrhaftig unter den Menschen weilt und dass ihr Gottesdienst besser ist als bei allen anderen Völkern.
Was die Chroniken verschweigen, es gab noch einen anderen Grund für Wladimir, den griechisch-orthodoxen Glauben anzunehmen. Der byzantinische Kaiser Basileus II. Hatte ihn um militärische Hilfe gebeten. Wladimir schickte 6000 Soldaten und verlangte dafür die Hand der Prinzessin Anna. Da sie eine echte Purpurgeborene war, also zum engsten Kreis der Kaiserfamilie zählte, die in den purpurfarbenen Gemächern lebte, zierten sich die Byzantiner zunächst. Nie zuvor hatten sie eine solche Prinzessin ins Ausland verheiratet. Aber als Wladimir versprach, sich taufen zu lassen und dem Kaiser offen drohte, gaben sie nach.
Anna aber wollte nicht gehen.
Wie unter Heiden gehe ich. Besser wäre es für mich, hier zu sterben.
Und mit der Anna geht dann der Wladimir nach Kiew zurück und tauft seine Leute, also die Kiewer Bevölkerung. Und bis heute ist da auch noch ein Denkmal an dem Dnjepr, wo er angeblich sein Volk taufen ließ.
Und er befahl, die Götzenbilder umzustürzen, die einen zu zerschlagen und die anderen dem Feuer zu übergeben. Die Statue des Perun wurde an den Schwanz eines Pferdes gebunden und von der Anhöhe herabgeschleift. 12 Männer bestellte er, sie mit Ruten auszupeitschen. Dies aber nicht, weil das Holz etwas fühlen würde, sondern dem Teufel zum Hohn.
Es gelang Wladimir, die russischen Stämme nach und nach unter dem christlich-orthodoxen Kreuz zu einigen.
Mit der Taufe war die Orthodoxie zum Bestandteil des russischen Imperiums dann, bis zur Oktoberrevolution.
Wann Wladimir der Erste heilig gesprochen wurde, ist nicht überliefert. Die Erinnerung an ihn verblasste zunächst, aber im 18. Jahrhundert wurde er von Historikern, Theologen und Literaten wiederentdeckt, wie Dietgar Lange erforscht hat. Theophan Prokopowitsch, Erzbischof unter Zar Peter dem Großen, war einer der Ersten, die sein Loblied sangen.
Aller Anfang, alle Ursache und aller Anlass bei uns in Russland ist der heilige Wladimir.
Der Prokopowitsch stellt ihn sozusagen so als ein Prototypen eines christlichen Monarchen. Der macht den Wladimir so richtig populär.
Er ließ jeden Bettler und Armen auf den Fürstenhof kommen und dort alles Notwendige in Empfang nehmen.
Mag manches auch idealisiert sein, es gibt keine Hinweise auf besondere Grausamkeit Wladimirs nach der Taufe. Wie eine späte Rache für seine zügellosen Jugendjahre musste es ihm jedoch vorkommen, als sein Sohn Jaroslav sich gegen ihn erhob und gegen ihn kämpfen wollte. Doch dazu kam es nicht mehr.
Gott gewährte dem Teufel das Vergnügen nicht.
Wladimir starb überraschend am 15. Juli 1015 nahe Kiew. Sein Bild als volkstümlicher Herrscher und Heiliger blieb in Russland präsent, bis die Oktoberrevolution dem Kult ein Ende machte.
Der ganze Sowjetstaat negierte ihn, den Wladimir. Aber jetzt kommt wieder Wladimir und die Krim natürlich da als Wiege des russischen Christentums.
Vor allem in der Ukraine besinnen sich die Menschen heute wieder auf den berühmten Großfürsten. Sein Porträt ziert dort auch eine Banknote.
Da sieht man schon, dass das im Bewusstsein der Bevölkerung fest verankert ist, der Wladimir.
Russische und ukrainische Historiker sind sich darüber einig, wie bedeutend Wladimir der Heilige für das Selbstverständnis beider Länder ist. Sie wissen auch, dass er keine Rechtfertigung für Aggression oder Annexion ist. Doch auf Historiker haben die Mächtigen ja noch nie gehört.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Wladimir den Ersten, der heute vor 1000 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.